zusammen und herzlich willkommen zu Von Rebellio und Rebellion, eurem Podcast über Protest im Laufe der Geschichte. Ich bin Lena und in dieser Folge stelle ich euch wieder eine neue Revolutionsbewegung vor. We should all be feminists. Wir sollten alle FeministInnen sein. Diesen Satz ließ die Luxusmarke Dior im Jahr 2016 auf T-Shirts drucken und verursachte damit einen Aufschrei im Netz. Das T-Shirt kostete nämlich über 500 Euro. Feministin zu sein, zumindest hier nicht ganz günstig. Aber was heißt es eigentlich, Feministin zu sein? Die Geschichte des Feminismus und der Frauenbewegung ist vielen nur bedingt bekannt und im Geschichtsunterricht spielt sie eine kleine bis oft gar keine Rolle. Deshalb möchte ich heute mit euch darüber sprechen, zumindest über den ersten Teil der Frauenbewegung. Die erste Welle der deutschen Frauenbewegung. Wir werden darüber sprechen, was Feminismus eigentlich an sich ist und was es bedeutet hat, Ende des 18. Jahrhunderts eine Frau zu sein. Dann werde ich darüber sprechen, wie eben die erste Welle der deutschen Frauenbewegung ablief und dann über die Folgewellen sprechen, also wie sich die Frauenbewegung danach weiterentwickelt hat. Und was ist jetzt eigentlich dieser Feminismus? Nun, ganz grob gesagt, ist Feminismus das Streben nach der Gleichbehandlung aller Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht. Also meint es meistens die Angleichung der Rechte der Frauen und der gesellschaftlichen Ordnung der Frauen an die Stellung des Mannes. Es ist meistens das Streben von Frauen nach Freiheit, Unabhängigkeit und Gleichheit, der Kampf um ihre Rechte, der Kampf darum, nicht aufgrund des Geschlechtes diskriminiert zu werden. Die Forderung ist, dafür die gesellschaftlichen Normen und Werte grundlegend zu ändern, damit letztlich alle Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht gesellschaftlich, politisch und ökonomisch gleichgestellt sind. Dieser Kampf, dieses Streben kann dabei sehr unterschiedlich ausgeformt sein. Es ist stark abhängig von Lebensumständen und kulturellen Hintergründen, wie sich Feminismus ausformt. Es gibt auch nicht den einen Feminismus, sondern unglaublich viele verschiedene Strömungen und es hat sich natürlich auch immer wieder verändert über die Zeit hinweg, was Feminismus ist. Am Anfang war Feminismus vor allem definiert durch konkrete Forderungen wie ein Wahlrecht für Frauen. Inzwischen ist Feminismus aber sehr viel vielfältiger und es gibt verschiedenste Forderungen, weshalb man manchmal auch von Feminismen spricht, also dem Plural von Feminismus, also es gibt viele verschiedene Arten von Feminismus, das sind dann die Feminismen. Und Feminismen können sich auch widersprechen. Es gibt viele verschiedene Streitpunkte innerhalb des Feminismus. Zum Beispiel sind manche FeministInnen für die Legalisierung von Prostitution, andere sagen, Prostitution sollte verboten werden. Der Kampf des Feminismus in der westlichen Welt wird als Frauenbewegung meistens bezeichnet. Und man unterscheidet dabei drei Wellen der Frauenbewegung. Manche zählen auch vier Wellen. Die genaue Einteilung dieser Wellen ist ein bisschen umstritten, also das ist sehr stark abhängig vom Land und auch von den jeweiligen ForscherInnen, also das sehen manche anders als andere. Aber man kann so grob sagen, dass die Frauenbewegung Mitte des 19. Jahrhunderts an Fahrt aufnahm. Die erste Welle dauerte so ungefähr bis Anfang des 20. Jahrhunderts, um die Zeit der Weltkriege herum. Die zweite Welle der Frauenbewegung entstand dann im Zuge der 1968er Bewegung. Die dritte Welle fand in den 1990er Jahren statt. Es ist wie gesagt umstritten, ob es wirklich eine vierte Welle gibt. Wenn man eine vierte Welle bezeichnet, dann fasst man darunter vor allem Bewegungen wie Hashtag MeToo. Und diese Bewegung würde man dann in den späten 2010er Jahren verorten, ungefähr anhaltend bis heute. Aber wie gesagt, diese ganze Einteilung ist nur grob zu verstehen. Feminismus ist keine lineare Entwicklung, sondern stark in gesellschaftliche Kontexte eingebettet. Also es wird stark beeinflusst von gesellschaftlichen Veränderungen, politischen Veränderungen, anderen Protestbewegungen und so weiter. Aber wie gesagt, diese Frauenbewegung ist vor allem die Geschichte des US-amerikanischen und europäischen Feminismus, des westlichen Feminismus. Frauenrechtsbewegungen gibt es und gab es natürlich auch in vielen anderen Kulturen, aber oft mit sehr anderen Schwerpunkten und Verläufen, weshalb ich mich heute auf die deutsche Frauenbewegung konzentrieren werde und dabei auch nur auf die erste Welle, weil es einfach eine so riesige Bewegung ist, dass man das nicht komplett in einer halben Stunde erklären könnte. Also nochmal kurz zusammengefasst. Feminismus ist das Streben nach der Gleichheit aller Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht und meint dabei insbesondere das Eintreten von Frauen für ihre Rechte, ihre Unabhängigkeit und Freiheit. Es gibt unterschiedliche Ausformungen des Feminismus mit unterschiedlichen Schwerpunkten, weshalb man manchmal auch von Feminismen spricht, die sich widersprechen können. Der Kampf des Feminismus in der westlichen Welt wird als Frauenbewegung bezeichnet. Dabei können 3 bis 4 unterschiedliche Wellen unterschieden werden. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass ungefähr Mitte des 19. Jahrhunderts die Frauenbewegung an Fahrt aufnahm. Aber wie sah die Lage der Frauen eigentlich davor aus? Wie lebten Frauen in der westlichen Welt Ende des 18. Jahrhunderts? Man kann es eigentlich zusammenfassen mit den beiden Wörtern rechtlos und wehrlos. Rein rechtlich gesehen hatten Frauen die Stellung eines unmündigen Kindes. Sie waren völlig abhängig von einem Mann, erst vom Vater und dann meist übergangslos von einem Ehemann oder einem anderen männlichen Verwandten. Frauen durften kein eigenes Vermögen haben und hatten kein Recht auf Eigentum. Eine eigenständige Berufstätigkeit war lange undenkbar. Im Zuge der Industrialisierung entstand eine bürgerliche Mittelschicht, in der Frauen rein finanziell oft nicht arbeiten mussten. Die neue Hauptaufgabe der Frau wurde es, für das Wohl der Familie zu sorgen, Ehefrau und Mutter zu sein, das einzige Lebensziel. Für Frauen der Arbeiter- und Unterschicht war dies noch wesentlich schwieriger. Auch von ihnen wurde dieses Ideal der Ehefrau und Mutter erwartet. Aber aus finanziellen, aus ökonomischen Gründen mussten diese Frauen meistens trotzdem arbeiten und hatten somit einer starken Doppelbelastung durch Haushalt, Kindererziehung und die außerhäusliche Erwerbstätigkeit zu tun. Dazu kam und kommt teilweise bis heute, dass Frauen wesentlich weniger Arbeitslohn als ihre männlichen Kollegen für die gleiche Arbeit erhielten. Und sie konnten auch nicht jede Arbeit ausfüllen, sondern mussten meistens zu schlechter bezahlten Arbeiten greifen, freie Berufswahl zu Berufen, die zum Beispiel ein Studium erforderten, Fehlanzeige. Politische Fähigkeiten wurden Frauen sowieso komplett abgesprochen. Sie durften weder wählen noch sich als Kandidatinnen aufstellen lassen, als langsam dann Demokratiebewegungen entstanden, wo man hätte wählen können. Dabei wurde natürlich komplett ignoriert, dass mehrere europäische Länder bereits über längere Zeiträume von Königinnen gelenkt worden waren, also dass Frauen durchaus politikfähig sind. Also nochmal ganz schnell zusammengefasst. Ende des 18. Jahrhunderts hatten Frauen die rechtliche Stellung eines unmündigen Kindes und waren völlig abhängig von einem Mann. Das Ideal der Hausfrau und Mutter wurde immer weiter erhöht. Bildung blieb den meisten Frauen verwehrt, die Politik sowieso. Doch die Frauenbewegung zeigt, Frauen wollten sich nicht mit diesem Zustand zufrieden geben. Ich möchte aber, bevor ich jetzt mal konkret auf die Frauenbewegung eingehe, erstmal über die Vorgeschichte der ersten Welle der Frauenbewegung berichten. Und das war etwa Ende des 18. Jahrhunderts, als im Zuge der europäischen Aufklärung einige politische Protestbewegungen entstanden. In dieser Zeit entwickelten Frauen nämlich in Europa auch erste Theorien des Feminismus und wurden sich ihrer eigenen Unterdrückung bewusst. Herausstechend ist dabei natürlich vor allem die Französische Revolution. Übrigens, wenn ihr über diese Revolution genauer Bescheid wissen wollt, hört gerne in die ersten beiden Folgen meines Podcastes zu diesem Thema rein. Aber zurück zu den Feministinnen in der Französischen Revolution. Man kann die Französische Revolution als Anzünder der ersten Frauenbewegungswelle sehen? Denn Frauen sind stark an der Französischen Revolution beteiligt. Der sogenannte Marsch der Frauen nach Versailles spielt eine entscheidende Rolle für den Erfolg der Revolution. Als es dann aber schließlich 1789 zur französischen Nationalversammlung kommt und dort die Menschen- und Bürgerrechte erklärt werden, werden Frauen davon ausgenommen. Kritik von ihnen, also von Frauen, daran wurde komplett niedergeschlagen. Und auch wenn Frauen also im Zuge dieser Bewegung keine Verbesserung ihrer Lage erreichen konnten, so ist es doch so, dass die Aufklärung nicht nur in Frankreich, sondern in vielen europäischen Ländern eben dazu führte, dass Frauen sich ihrer eigenen Unterdrückung bewusst wurden und das geistige Fundament gelegt wurde für den Feminismus und das Emanzipationsstreben von Frauen. Also, nochmal kurz zusammengefasst. Die europäische Aufklärung bringt viele Protestbewegungen mit sich, wie zum Beispiel die Französische Revolution. Frauen sind meist stark an diesen Revolutionsbewegungen beteiligt, als es aber um die Etablierung von Bürgerrechten geht, werden sie ausgeschlossen. Im Zuge all dieser Bewegungen entwickeln die Frauen aber erstmals ein Bewusstsein für ihre eigene Unterdrückung. Doch nun zur deutschen Frauenbewegung. Als Begründerin der ersten Welle der deutschen Frauenbewegung gilt Luise Otto Peters. Der Ablauf war in Deutschland tatsächlich ganz ähnlich wie der in Frankreich. An der deutschen Märzrevolution von 1848 sind auch einige Frauen beteiligt. Das Ziel ist ein national geeinter deutscher Staat, also damals gab es noch keinen deutschen Staat im heutigen Sinne, sondern sehr viele kleine Länder, und die wollte man vereinen und eine gemeinsame freiheitliche Verfassung für diese finden. Und diese Verfassung sollte allen Bürgern persönliche, gesellschaftliche Freiheit garantieren, also Bürgerrechte garantieren. Und tatsächlich hat die Märzrevolution im ersten Schritt ja Erfolg. Es kommt zur Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche, der sogenannten Geburtsstunde der deutschen Demokratie. Aber hier werden Frauen letztlich ignoriert. Sie dürfen die Vertreter der Nationalversammlung weder wählen, noch können sie Teil der Nationalversammlung sein. Die Revolution scheitert schließlich und die erstellte Verfassung tritt nie in Kraft. Deshalb werden auch viele politische Verhältnisse rückgängig gemacht. Aber die Frauen lassen sich auch hier nicht entmutigen von diesen Rückschlägen. Die deutsche Frauenbewegung gewann hier erst richtig an Fahrt. So gründete Luise Otto Peters zum Beispiel die erste Frauenzeitung, die das Sprachrohr der damaligen deutschen Frauenbewegung war. Diese Zeitung musste zwar bald wieder eingestellt werden, da ein neues Gesetz es Frauen verbot, Zeitungen herauszugeben oder als Redakteurin zu arbeiten. Aber die Frauen kämpften auch hier wieder weiter. 1865 wurde der erste allgemeine deutsche Frauenverein gegründet. Und dieser Verein kämpfte auf das Recht von Frauen, einer Arbeit nachzugehen, die ihnen das Überleben sichert, und auf einen gleichen Lohn für diese Arbeit, wie ihn die Männer bekommen. Und ganz krass setzte sich dieser Verein auch für das Recht auf Bildung für Frauen ein. Und man darf nicht unterschätzen, dieses Vereinswesen, die ganze damalige Politik war auf dieses Vereinswesen gestützt, da Parteien erst im Entstehen waren. Also Vereine waren unglaublich wichtig, um politische Interessen zu organisieren, weshalb es auch so wichtig war, dass Frauen dann eigene Vereine gegründet haben. Und diese ganzen Vereine und sowas, das hat so richtig zu einer Institutionalisierung der Bewegung geführt, also dass es organisierte Formen dafür gibt. Und das führt schließlich dazu, dass die deutsche Frauenbewegung auch erste Erfolge erzielen kann. 1891 gibt es zum Beispiel erstmals das Arbeiterinnenschutzgesetz. Demnach dürfen Frauen eine bezahlte Ruhepause nach der Geburt nehmen und maximal 11 Stunden am Tag arbeiten, was damals als Erfolg galt. Und es wurde langsam, sehr langsam, auch immer mehr Bildung für Frauen möglich. Ab Ende des 19. Jahrhunderts dürfen erste Frauen an Universitäten studieren. Diese Forderungen nach politischer Beteiligung gibt es in den USA und in ganz Europa, also in der ganzen damaligen westlichen Welt. In Großbritannien und in den USA gibt es zum Beispiel die sogenannten Suffragetten, der Suffragette Movement, bei dem Frauen ungewöhnlich radikal und öffentlichkeitswirksam für das Frauenwahlrecht kämpften. Aber so schön es auch ist, dass die Bewegung sich erstmals organisieren kann, bereits damals ist die Frauenbewegung geteilt. Denn die erste Welle der Frauenbewegung ist vor allem von Frauen der Mittel- und Oberschicht geprägt. Gleichzeitig gibt es aber auch einen anderen Teil der Frauenbewegung, die sogenannte proletarische Frauenbewegung, bei der vor allem Frauen aus der Arbeiterbewegung teilhatten. Und diese beiden Teile der Frauenbewegung, die bürgerliche Bewegung mit Frauen aus der Mittel- und Oberschicht und die proletarische Frauenbewegung mit Frauen aus der Unterschicht, hatte unterschiedliche Ziele. Also die bürgerliche Frauenbewegung wollte einfach allgemein, dass die Stellung der Frau einfach ein bisschen besser wird, dass sie in der Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung mehr Rechte bekommt. Und proletarische Frauen, die waren sehr innerhalb der sozialistischen Arbeiterbewegung organisiert. Das bedeutet, sie waren der Meinung, man braucht einen kompletten gesellschaftlichen Umschwung, eine komplett neue Gesellschaftsform. Die Gleichberechtigung und Befreiung von Frauen durch diese Revolution ist nur ein Teil von vielen anderen Problemen, denn wenn man eine klassenlose Gesellschaft hat, dann sind auch Frauen nicht mehr benachteiligt. Diese beiden Teile der Frauenbewegung kämpften aber erstmal weiter. und sie hatten durchaus eine einende Forderung. Sie wollten beide das aktive und das passive Wahlrecht für Frauen, also dass Frauen sowohl wählen können als auch gewählt werden können, also als Kandidatinnen antreten können. Und sie hatten Erfolg. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Kaiserreich in Deutschland beendet und neue politische Rahmenbedingungen innerhalb der Weimarer Republik definiert. Und diese bedeuteten auch die Einführung freier, geheimer und gleicher Wahlen. Und damit auch das Wahlrecht für Frauen und einige andere wichtige gesetzlich verankerte Rechte für Frauen. Bei der ersten Wahl im Jahr 1919 zur neuen deutschen Nationalversammlung sind 9% der gewählten Abgeordneten erstmals Frauen. Also zumindest das, dieses Hauptziel der ersten Welle der Frauenbewegung, dass der Kampf um ein Wahlrecht, der wird zumindest erreicht. Aber dieser Erfolg währt nicht lange. Denn bald darauf, in den 1930er Jahren, kommen die Nationalsozialisten an die Macht. Und das bedeutet einen großen Rückschritt für die Stellung der Frau. Frauen wurden aus gehobenen Berufen verdrängt, teilweise sogar gesetzlich. Ihnen wurde das passive Wahlrecht entzogen, das heißt, sie konnten nicht mehr gewählt werden, also sich nicht mehr als Kandidaten für Wahlen aufstellen. Und es wurden immer weniger Frauen an die Unis zugelassen. Das Ideal der weißen, deutschen, arischen Hausfrau und Mutter, deren einzige Aufgabe es ist, Kinder zu gebären und aufzuziehen und den Mann zu versorgen und zu unterstützen, wird sehr stark in den Mittelpunkt der nationalsozialistischen Ideologie gestellt. Man muss aber auch sagen, das entspricht nicht immer der Realität. Während des Zweiten Weltkrieges müssen viele Frauen für ihre Familie in der Industrie arbeiten, weil die Männer an der Front sind. Also sie mussten durchaus auch außerhalb des Haushaltes arbeiten. Also nochmal kurz zusammengefasst. Auch an der deutschen Märzrevolution in den 1840ern waren Frauen beteiligt. Sie wurden aber von der politischen Umsetzung in der Paulskirchenversammlung ausgeschlossen. Frauen beginnen aber für ihre Rechte, vor allem für Bildung und das Wahlrecht, zu kämpfen. Sie gründen Zeitungen und politische Vereine. Die Frauenbewegung institutionalisiert sich immer mehr. Gleichzeitig spaltet sie sich aber auch in eine bürgerliche und eine proletarische Frauenbewegung auf. Tatsächlich erreichen die Frauen erste Erfolge wie das Wahlrecht. In der Zeit des Nationalsozialismus werden Frauen aber wieder in alte Rollenbilder zurückgedrängt. Damit endet auch erst einmal die erste Welle. 1949, nach dem Zweiten Weltkrieg, wird schließlich, zumindest in Westdeutschland, die Bundesrepublik gegründet. Dort werden Frauenrechte im Grundgesetz festgeschrieben. Das bedeutet, rein rechtlich wird es für die Frauen langsam besser, bis zu einer kompletten rechtlichen Gleichstellung dauert es aber noch etwas. Erst einmal werden Frauen zurückgedrängt, nach dem Nationalsozialismus, nochmal in die Rolle der Hausfrau und Mutter, da man sich in den 50ern erst einmal wieder auf traditionelle Werte besinnt. Das ändert sich dann mit der zweiten Welle der Frauenbewegung, die im Zuge der 1968er-Bewegung entsteht. Wenn ihr euch mehr für die 68er-Bewegung interessiert, hört auch hier gerne zu meiner Folge dazu rein. Die zweite Welle der Frauenbewegung hatte eben in den 68ern so ihren Startpunkt, hat sich aber dann später unabhängig davon entwickelt. In dieser Welle ging es dann vor allem sehr viel um die Kritik an der massiven Diskriminierung von Frauen, besonders von Müttern. Und wichtigste Forderung dieser Zeit war zum Beispiel das Recht auf Abtreibung. Die Bewegung hat sich dann auch hier immer mehr aufgespalten, eben nicht mehr nur in diese zwei Gruppen, bürgerliche Frauenbewegung und proletarische Frauenbewegung, sondern in sehr viele, mehrere kleine Gruppen, wie zum Beispiel homosexuelle Frauen, die sich in eigenen Gruppen organisiert haben, Mütter, Migrantinnen, Friedensaktivistinnen. Das ist ungefähr die Entwicklung in der BRD. In den sozialistischen Ländern wie der DDR gibt es eher eine Emanzipation von oben. In der sozialistischen Doktrin, in der sozialistischen Lehre, ging man nämlich davon aus, dass sich Geschlechterungerechtigkeiten sowieso von selbst erledigen, wenn ein sozialistischer Staat umgesetzt wird. Wichtigster Schwerpunkt in der Politik der DDR war in Bezug auf Familie und Beruf bei Frauen vereinbar zu machen. Dies wurde ermöglicht durch umfassende Kinderbetreuung. Allerdings bedeutete das für viele Frauen erstmal nur eine Doppelbelastung, denn trotzdem waren Frauen oftmals neben ihrer Berufstätigkeit alleine für Haushalt, Familie und Kinder zuständig. In den 1980ern ging die Frauenbewegung dann so ein bisschen zurück, ehe es in den 1990ern zur dritten Welle der Frauenbewegung kam. Hier wurden Ideen der zweiten Welle in modifizierter Form fortgesetzt. Es gab neue Aspekte, zum Beispiel eine sehr viel globalere Sichtweise, dass man sehr viel mehr auf andere Länder geguckt hat, aber auch auf den Feminismus als Ganzes, auf die Frauen als Ganzes. Es gab auch erstmals Fragen danach, wie eigentlich Maskulinität, also Männlichkeit, verstanden wird und was am Männlichkeitsbild in der Gesellschaft vielleicht auch problematisch ist. Die vorhin bereits erwähnte Ausdifferenzierung des Feminismus, die Aufspaltung in viele Gruppen und Strömungen, setzt sich nur noch stärker fort. Es gibt immer wieder starke Deutungskämpfe zwischen verschiedenen Gruppierungen der Frauenbewegung, also was eben richtiger Feminismus sei oder was die richtigen Forderungen seien. Und es gibt nur noch selten wirklich eine geeinte Frauenbewegung, bei der alle zusammenkommen. Manchmal gibt es noch das in Form bestimmter Proteste, zum Beispiel gegen sexuelle Belästigung oder für ein Recht auf Abtreibung. Die Rückkehr des Feminismus in den 1990ern hängt auch damit zusammen, dass langsam das Internet an Bedeutung gewinnt. Und hier gibt es einfach eigene Räume für Feminismus und Frauen können sich auch sehr viel internationaler innerhalb der Frauenbewegung vernetzen. Zeitgleich zu diesen neuen Vernetzungsräumen findet der Feminismus auch immer mehr Einzug in andere Institutionen, und zwar in die Wissenschaft. Es etablieren sich immer mehr Lehrstühle und Forschungszentren für Geschlechterforschung. Allerdings angesichts dieser Institutionalisierung verschwinden kleine, eigenständig operierende Gruppen und öffentliche Proteste zunehmend von der Bildfläche. Feminismus findet immer mehr in diesen organisierten Bahnen statt. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, gibt es eben die Diskussion in der Forschung, ob wir inzwischen eine vierte Welle der Frauenbewegung erleben. In den späten 2010er Jahren kam es nämlich, vor allem im Netz, immer wieder zu großen Debatten, zu großen feministischen Debatten. Die bekannteste davon fand unter dem Hashtag MeToo statt. Unter diesem Hashtag gab es nämlich so ungefähr im Herbst 2017 große Diskussionen über den US-amerikanischen Kulturbetrieb und die dort verbreitete sexualisierte Belästigung. In der Folge wurden mehrere sehr prominente Männer öffentlichkeitswirksam verurteilt. Manche ForscherInnen argumentieren eben auch, dass es in dieser Zeit jetzt, in dieser vermeintlich vierten Welle, eben auch eine neue Form, eine neue Schwerpunktsetzung des Feminismus gibt, dass es vielmehr auch um die Details geht, also um sexualisierte Belästigung und Sexismus in Witzen, in Comedy, und zwar in einer intensiven Auseinandersetzung, wie es sie davor kaum gab. Und es verstärken und weiterentwickeln sich auch Debatten, die es bereits seit den 1990ern gibt, zum Beispiel Geschlechteridentitäten, die Frage, ob Geschlecht nicht an sich eine Konstruktion ist. Und es wird immer mehr betont, dass es eben eine Vielzahl geschlechtlicher und sexueller Identitäten gibt, die alle gleichberechtigt sind. Also da geht es um Transidentitäten, Menschen, die sich als nicht binär definieren. In Deutschland ist zum Beispiel das dritte Geschlecht eingeführt worden. Und es geht auch um Lebensmodelle, um sexuelle Identitäten, die nicht dem klassischen heterosexuellen Mann-Frau-Modell entsprechen. Also Homosexualität, Asexualität etc. Und es gibt auch inzwischen eine sehr viel engere Verbindung von Feminismus und sogenannten anderen Identitätspolitiken. Also Menschen, die diskriminiert werden aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Ethnizität, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Klassenzugehörigkeit, aufgrund von Behinderung oder von Alter. Und es wird immer klarer, hey, Feminismus hat sich viel zu lange nur auf die Probleme von weißen Mittelschichtsfrauen bezogen und andere Frauen sehr oft ignoriert. Und es wird jetzt zum Beispiel betont mit dem Begriff Intersektionalität, dass manche Menschen von verschiedenen Formen der Diskriminierung gleichzeitig betroffen sind. Zum Beispiel werden Menschen diskriminiert, weil sie eine Frau sind und gleichzeitig eine Person of Color. Also nochmal kurz zusammengefasst. Im Zuge der 1968er-Bewegung beginnt die zweite Welle der Frauenbewegung, bei der es vor allem um den Kampf gegen Diskriminierung und die soziale, politische und gesellschaftliche Gleichstellung der Frau ging. Erstmals gab es Debatten um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder um das Recht auf Abtreibung. Gleichzeitig fächert sich die Bewegung immer mehr auf, was sich vor allem in den 1990ern in der dritten Welle der Frauenbewegung fortsetzt. Hier findet vor allem eine stärkere Institutionalisierung der Frauenbewegung statt. Zum Beispiel gibt es inzwischen auch sehr viele Frauenbeauftragte in vielen Unternehmen. Und Geschlechterfragen werden immer mehr in der Wissenschaft, zum Beispiel an Universitäten, verhandelt. Manche sprechen davon, dass es heute eine vierte Welle des Feminismus gibt, den sogenannten Postfeminismus. Hier gibt es eine noch verstärktere Auseinandersetzung mit Geschlechteridentitäten und der Kombination mit anderen Formen von Diskriminierung, aber es geht auch viel mehr um sexualisierte Belästigung in den Details, wie zum Beispiel in Comedy. Also, jetzt die ganze Folge nochmal kurz zusammengefasst. Feminismus, das ist das Streben nach der Gleichbehandlung von Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht. Es ist das Eintreten für die Rechte von Frauen und der Kampf gegen die Diskriminierung aufgrund von Geschlecht. Das Ziel ist die gesellschaftliche, politische und ökonomische Gleichheit der Geschlechter. In der westlichen Welt und in Deutschland fand und findet dies vor allem im Rahmen der sogenannten Frauenbewegung statt, die man in etwa 3 bis 4 Wellen unterteilen kann. Ausgehend von der Aufklärung und der Französischen Revolution haben sich Frauen ab dem Ende des 18. Jahrhunderts aus einer völlig rechtlosen Position emanzipiert. Über Jahrhunderte hinweg wurde sich immer mehr diesem Ziel der Gleichheit der Geschlechter angenähert. Erste Schritte waren dabei zum Beispiel das allgemeine Wahlrecht für Frauen und der Zugang zur Bildung. Es gab aber auch immer wieder Rückschritte, vor allem zur Zeit des Nationalsozialismus. Und es wurden immer wieder verschiedene Gruppen von Frauen aus diesem Kampf ausgeschlossen. Es ging meist um die weiße deutsche Frau aus der Mittelschicht. Erst langsam steigt das Bewusstsein für weitere und kombinierte Diskriminierungsformen. Diese werden in Forderungen und Diskurse mit einbezogen. Die feministische Debatte findet immer mehr im Netz statt. Ein erster Höhepunkt bildete dabei Hashtag MeToo in den späten 2010er Jahren. Und was kann man jetzt zum Abschluss sagen? Nun, der Kampf des Feminismus ist ein langer. Und trotzdem gibt es nach wie vor keine endgültige Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland. Frauen verdienen im Schnitt 21% weniger als Männer. Und vor allem infolge der Corona-Pandemie gab es sogar eine Verschlechterung der Lage für viele Frauen. Zum Beispiel stieg häusliche Gewalt gegen Frauen wieder an. Abtreibungen sind nach wie vor illegal und nur unter bestimmten Bedingungen straffrei. Aber was wir nach dieser Folge definitiv wissen, ohne den jahrhundertelangen Kampf vieler starker Frauen wären wir nicht da, wo wir heute sind. Die Frauenbewegung ist eine der wichtigsten Protestbewegungen der westlichen Welt. Namen und Persönlichkeiten wie Louise Otto Peters sind viel zu unbekannt für die Bedeutung, die diese Frauen eigentlich hatten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, die Folge hat euch dieses Mal wieder gefallen. Die Quellen findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. In der nächsten Folge wird es dann um den arabischen Frühling gehen. Bis dahin, ciao und macht es gut.